SWR Kultur. Gast vor acht.
Der Unternehmer Reinhard Ernst sammelt schon seit den 80er Jahren abstrakte Kunst. Und weil er die Werke auch der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte, hat er in Wiesbaden ein Museum bauen lassen und der Stadt geschenkt. Dieses Museum beherbergt nun die Sammlung des Ehepaars Ernst. Rund 2000 Werke abstrakte Kunst aus Deutschland, Japan und den USA aus den Jahren nach 1945 bis heute. Und ich freue mich sehr, dass Reinhard Ernst heute unser Gast vor acht ist. Willkommen, Herr Ernst.
Dankeschön.
Lassen Sie uns zuerst über das Sammeln von Kunst sprechen. Was war das erste Werk, das Sie sich je geleistet haben? Und wissen Sie noch, was Sie damals dran angezogen hat oder gereizt hat?
Das erste Werk war ein Werk, was zur Dekoration unseres Zuhauses eigentlich gekauft worden ist. Ich habe ja nicht begonnen als Sammler, sondern ich habe begonnen als jemand, der sein Haus verschönert. Und irgendwann mal, nachdem es mehr Bilder als Wände gab, und man feststellt, dass man Sammler ist, ja, dann beginnt das Sammeln erst. Und das begann, wenn man es genau nimmt, erst im Jahre 2004, 2005, wo ich wirklich dann gesammelt habe, gekauft habe, ganz gezielt.
Und wissen Sie noch, was der erste Kauf war?
Ja, ein Werk von, es waren zwei eigentlich, Hubert Berke und Karl Otto Goetz. Und beide sind ja bekannte deutsche Künstler, Nachkriegskünstler und ich kann mich an den Karl Otto Goetz noch sehr gut erinnern, weil ich ihn später dann eingetauscht habe in ein Öl auf Leinwand Gemälde. Und ich habe es also nicht mehr, mein erstes Werk. Und ja.
Und wenn Sie sagen, Sie haben es zur Verschönerung der Wohnung gekauft, haben Sie da ganz am Anfang noch geguckt, dass es zum Sofa passt? Oder war es schon mehr auf die Kunst?
Ja, nicht so ganz, aber Sie liegen nicht ganz falsch. Also es musste in Flur passen, es musste von den Abmessungen passen, es musste von den Farben passen. Ich bin ein Farbenmensch, es muss viel Farbe drin sein. Also es gab schon ein paar Bedingungen meinerseits, aber die Dekoration sollte man nicht außer Acht lassen. Das war schon so, ja.
Und Sie sagen ja schon, also man denkt da nicht sofort, so jetzt bin oder werde ich Sammler, sondern das entwickelt sich. Haben Sie sich dann irgendwann Regeln gegeben, so einen Katalog von Kriterien, nach denen Sie sammeln wollen?
Nein, am Anfang eigentlich nicht. Am Anfang habe ich nur einfach das gesammelt, was ich als schön empfunden habe, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe also Farben. Und die Regeln kamen später, nachdem man dann 100, 200 Bilder hatte, dann hat man sich auch ein klares Ziel gesetzt. Was will man überhaupt sammeln? Ich habe mir dann vorgenommen, eben Japan, Amerika und Deutschland zu sammeln, aus dem einfachen Grunde, oder Europa besser gesagt, aus dem einfachen Grunde, weil dort war ich zu Hause. Ich war in Japan zu Hause, ich war in Amerika zu Hause und hier. Und dann liegt es nahe, dass man auch die Kunst dieser Länder sich mal genauer ansieht. Und ja, dann kam dann auch meine Liebe zu Guteikunst oder zum abstrakten Expressionismus der Amerikaner. Oder dann hier auch zum informell oder zum abstrakten Deutschen, ja. Oder besser europäischen.
Und wieso war es überhaupt gerade die abstrakte Kunst von Anfang an?
Ich habe lange gebraucht, also vor 5 Jahren hätte ich Ihnen die Frage noch nicht beantworten können. Mhm. Ich habe mir die oft selbst gestellt und bin dann zu einem Schluss gekommen, der klar ist. Abstrakte Kunst ist die einzige Kunst, die mir nicht vorschreibt, etwas Bestimmtes zu sehen. Ich selbst kann entscheiden, was ich sehen will. Diese Chance haben Sie nur im Abstrakten.
Und können Sie beschreiben, was das dann für Fantasien oder Gedanken oder Gefühle sind, die die Kunst in Ihnen auslöst? Also wenn Sie vor einem Gemälde von Jackson Pollock oder Gerhard Richter stehen oder sitzen?
Ich würde den Maler erstmal ganz außen vor lassen, weil ich nie nach Malern geschaut habe. Also wenn ich ein Bild gekauft habe, da hat mich wenig interessiert, war das ein Mann, war das eine Frau oder von wem stammt das? Sondern was mich interessiert hat, war in erster Linie die Farben und wie die Farben zueinander sich stellen. Also beispielsweise, wenn Sie eine Helen Frankenthaler, meine Lieblingskünstlerin, sehen, werden Sie feststellen, dass sie Farben erzeugt hat, die es nur bei ihr gibt. Oder sie hat Farben zusammengebracht nebeneinander, die man nie nebeneinander bringen würde. Und das Schöne war, es sieht fantastisch aus. Und das war für mich eigentlich immer das Ausschlaggebende, wenn ich Bilder gesehen habe. Ich sehe ein Bild, ich sehe es und dann kann ich wahrscheinlich 10 Sekunden sagen, ob ich es mag oder nicht.
Ist seltsam eigentlich, oder? Dass die Kombination von Farben was in uns auslöst und was mit uns macht.
Ja, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der so empfindet. Ich glaube, viele Menschen empfinden es. Sie können sich nur nicht in dem Moment ausdrücken oder sie können es nicht sagen, warum es so ist. Aber ich erlebe oft, dass Menschen genau oder Ähnliches empfinden, aber ja, sich vielleicht nicht so ausdrücken und auch nicht so oft Kunst sehen, wie ich es sehe, nämlich jeden Tag. Und wenn Sie beispielsweise mal sehen, wie Kinder heute malen. Wie malen denn Kinder? Kinder malen abstrakt. Und die Farben, und das merkt man immer wieder auch bei uns im Museum, selbst die Kinder zieht Farben einfach an. Und ich glaube, so war das bei mir als Kind auch, obwohl ich es nie erlebt habe.
Da können wir gleich noch drauf kommen, wie Sie überhaupt auf die Kunst gekommen sind oder wann sie eben noch keine Rolle gespielt hat in ihrem Leben. Aber mich würde noch interessieren, da sie Sammler wurden, ist es denn was anderes, wenn man ein Bild so betrachtet, wie sie es gerade beschreiben, wenn einem dieses Bild gehört, im Vergleich dazu, dass man es im Museum anschaut? Was verändert sich durch den Besitz?
Eigentlich nicht viel. Also wenn ich heute kaufe, dann kaufe ich ja letzten Endes ausschließlich, um es im Museum zu zeigen. Das bedeutet, wenn ich Bilder sehe, denke ich auch heute, es war nicht am Anfang oder nicht immer so, denke ich heute sofort, wie sieht das in unserem Museum aus? Wie werden es die Leute sehen? Also heute denke ich in anderen Dimensionen. Heute denke ich eben als Sammler, der Verantwortung trägt und Bilder eigentlich vom Markt nimmt, dass andere sehen können.
Und wie war es früher? Also dieses Haben-Wollen, wie verändert das den Zugang zur Kunst?
Das Haben-Wollen war eigentlich nur in dieser Zeit ausgeprägt, als ich für unser Haus, für unser Zuhause gesammelt habe. Und später, als ich Sammler wurde, habe ich einfach gesammelt, weil mir die Bilder gefallen. Und heute ist es ganz anders. Oder seit vielleicht 10 Jahren ist es eben anders, weil ich einfach für die Allgemeinheit sammle oder für das, was in Museen, nicht nur in unserem, wir verleihen ja auch Bilder, auch in Museen überhaupt gezeigt wird, dass der Besucher etwas sieht, was er sonst nie sehen würde, weil die Bilder sonst irgendwo vielleicht im Keller hängen würden oder sie einfach nicht zugänglich gemacht werden. Und das war mir einfach ein Anliegen, das zu ändern.
Sind Ihnen auch Fehlkäufe unterlaufen, dass Sie ein Bild erworben haben und hinterher dachten, den habe ich überschätzt oder so?
Nein. Weil ich Bilder nur gekauft habe, wenn sie mir gefallen haben. Jetzt kann man sagen, dass Bilder vielleicht weniger wert sind, aber deshalb werden sie für mich nicht weniger schön. Das kann natürlich passieren. Fehlkäufe kann man ja eigentlich nur dann machen, wenn man spekuliert, wegen des Wertes. Aber man kauft ein Bild, weil es schön aussieht. Und warum soll das dann irgendwann mal nicht schön aussehen? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Kann das Kunstsammeln auch süchtig machen, wenn man das Geld dafür hat?
Oh ja. Das kann man. Darf ich bestätigen. Man muss sich schon Ziele setzen. Man muss schon, wenn man wie ich die meiste Kunst auf Auktion kauft, dann muss man sich schon Ziele setzen, sonst erlebt es Bankrott oder später was ganz Schlimmes.
Wie das kam überhaupt, dass Sie Ihre Sammlung dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben und das auch noch in einem eigens gebauten Museum, darüber sprechen wir gleich. Reinhard Ernst ist unser Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend. Unternehmer und Kunstsammler, der letztes Jahr das Reinhard-Ernst-Museum mit seiner großen Kunstsammlung der Stadt Wiesbaden und der Öffentlichkeit übergeben hat. Sie waren, Herr Ernst, von Haus aus Speditionskaufmann. Und dass Sie dann in die Getriebebranche eingestiegen sind, um das jetzt schon auch noch zu erwähnen, und damit dann sehr, sehr erfolgreich und eben auch sehr wohlhabend wurden, das war ein großer Zufall, ne?
Ja, wie so vieles im Leben. Wir leben von Zufällen und das war's. Ich war im Henningerturm und habe mit meiner Frau Verlobung gefeiert und am Eingang standen 2 Menschen, die keinen Platz bekommen haben. Dann habe ich sie gebeten oder habe gesagt, könnt ihr euch zu uns an den Tisch setzen. Dann hat sich herausgestellt, dass es ein Amerikaner und ein Japaner waren, die hier in Europa eine Firma aufmachen wollten, also eine Firma gründen wollten, die sich mit dem Vertrieb von hochspeziellen, präzisen Antrieben befasst. Und wir sind ins Gespräch gekommen, irgendwann sagt er, wollen Sie nicht mal was ganz anderes machen? Können Sie nicht bei uns mal, gucken Sie mal, ich habe Logistik, ist mein Hauptthema. Logistik spielte natürlich auch hier eine Rolle, wenn ich was transportiere aus USA oder Frankreich. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dort angefangen, habe 100 D-Mark weniger verdient, als ich vorher verdient habe, zum Leidwesen meiner Frau und damals noch nicht Frau, sondern Verlobte und Mutter, hat niemand verstanden und ja, ich habe es gemacht und im Laufe der Zeit hat sich das eben so entwickelt, dass ich festgestellt habe, dass ich mehr kann als nur was transportieren und habe dann den Vertrieb übernommen und später dann, als wir mitbekommen haben, dass die Mutterfirma in den USA alles verkaufen wollte, alle Firmen verkaufen wollte, die unter 100 Millionen Dollar Umsatz machen, waren wir dabei und da habe ich mit drei Kollegen gesprochen und habe gesagt, pass auf, bevor uns jemand kauft, wollen wir die Firma nicht kaufen. Und gesagt, getan. Wir haben versucht, eine Finanzierung zusammenzubekommen. Und dann sind wir nach Paris und innerhalb einer halben Stunde hatten wir die Firma gekauft, die zum einen in Japan sitzt. Das ist aber auch mein Japan-Bezug. Dort war die Fabrikation. Und dann die Firma, die wir selbst hier aufgebaut haben in Europa. Und im Laufe der Jahre habe ich dann die Anteile meiner Kollegen übernommen und irgendwann hat mir die Firma dann gehört, hier in Deutschland komplett und in Japan Teile. Und ich habe dann begonnen, irgendwann hier in Deutschland zu fertigen, Lizenzfertigungen aufzubauen und. Aus den 28 Leuten sind dann zum Schluss 450 geworden, hauptsächlich Maschinenbauer. Und es ist eine gut florierende Firma geworden und sie geht heute noch gut und sie ist in Limburg an der Lahn und beschäftigt heute auch noch um die 400 Leute und habe zwischendurch eine zweite Firma gegründet, 2008. Die hat auch über 100 Beschäftigte, die sich mit ähnlichen Getrieben befasst, allerdings dann mehr konzentriert auf die Automobiltechnik.
Darüber könnten wir jetzt auch eine ganze Sendung machen, ja, über Ihre unternehmerische Laufbahn. Aber bleiben wir heute dann noch bei der Kunst. Wir haben über Ihre Sammlung vorhin gesprochen und wie die entstanden ist. 2004 dann haben Sie und Ihre Frau Sonja eine Stiftung gegründet. Ja. Mit welchem Ziel damals?
Wir haben uns damals schon Gedanken gemacht, was mit unserem Vermögen passiert. Und wir haben gesagt, der soziale Bereich liegt uns sehr. Und wir haben als Stiftungszweck festgelegt, Kindern und allen Menschen zu helfen. Denkmalschutz, das ist auch ein Hobby von mir. Also alte Häuser zu sanieren, zu restaurieren. Und dann kam dann die Kunst und Kultur dazu, als wir gemerkt haben, dass es möglicherweise so weit kommt, ein Museum zu bauen.
Die Stiftung ist jetzt Trägerin des Museums. 80 Millionen hat das gekostet. Warum wollten Sie die Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich machen?
Weil es unmöglich sein kann, dass ein Mensch alleine die Kunst nur betrachten kann. Ich bin einfach drauf gekommen, ich habe früher oft Geschäftsleute bei mir zu Hause gehabt. Und in meinem Zuhause gab es natürlich viel, viel Kunst zu sehen. Und ich habe dann festgestellt, dass die Menschen viel mehr die Bilder interessieren, als das, was auf dem Teller war. Und dann kam es, dass die Frage, dürfte ich nochmal vorbeikommen? Dürfte ich jemanden mitbringen? Und dürfte wir uns das nochmal ansehen? Das war der Gipfel. Da habe ich gesagt, okay, es kann eigentlich nicht sein, dass die Bilder hier alleine bei mir zu Hause hängen. Und deshalb habe ich begonnen, mit Museen zu reden. Ich habe also Kontakt zu Museen aufgenommen und habe gesagt, okay, habt ihr Interesse an meiner Sammlung? Die Sammlung war damals schon relativ groß. Und ja, kein Museum hat sich imstande gefühlt, die Sammlung aufzunehmen. Und so, dass ich irgendwann mal erstmal eine Zeit gewartet habe und mir dann vorgenommen habe, wenn ich irgendwann mal das Geld habe, und das hatte ich damals noch nicht, dann würde ich ein Museum bauen, um das alles zu zeigen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Das heißt, die Sammlung war zu groß für die Museen, oder?
Ja, es hängt damit zusammen, seit ich wusste, dass ich für die Öffentlichkeit sammle, ein großer Fan der großformatigen Bilder bin. Und wir haben Werke in unserer Sammlung, also viele Werke, die 5, 6, 7 Meter sind, die bis zu 20 Meter. Also es sind große Werke und dafür braucht man auch viel Platz. Und unsere Museen haben alle Platznot. Das heißt, die Depots, wenn sich die Depots anschauen, unsere Museen, dann sind die in den meisten Fällen zu klein. Und das war sicher einer der Gründe. Und der zweite war der, dass man meinen Wunsch, den ich geäußert hatte, dass wenigstens jedes Jahr 3, 4 der Bilder hängen, ja, nicht so unbedingt auf Gegenliebe gestoßen ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, niemand wollte sie haben.
Wobei ich mir vorstelle, Herr Ernst, also als dann klar war, Sie kriegen die nicht in einem anderen Museum untergebracht, dass allein dieses Unterfangen, dann selber ein Museum hinzustellen, Sie schon auch gereizt hat.
Denn natürlich hat mich das gereizt, aber es wäre einfach für mich eher eine Notwendigkeit. Die Frage, die sich dann stellt, ist doch, was macht man mit der Sammlung? Wenn es kein Museum haben will, wird verkauft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viel Herzblut hier reingesteckt, alle Künstler zu haben, Künstlergruppen zu haben. Also wirklich ein vollständiges Bild der Nachkriegskunst, der Abstraktion. Und das dann einfach nach und nach wieder zu verkaufen, ich muss ganz ehrlich sagen, das konnte ich nicht. Und deshalb war das Thema Museum bauen, kam automatisch. Es war nur, wurde nur gebremst einfach durch die durch Geld. Denn man weiß, Museum bauen kostet viel Geld. Und das war damals nicht da. Und deshalb musste ich warten, dass ich irgendwann meine Firmen verkaufe. Das war für mich klar, weil wir selbst keine Erben haben und ich auch der Stiftung nicht diese Aufgabe, ich sag's mal so, wie es ist, aufhalsen wollte. Das hätte die Stiftung nicht geschafft. War für mich einfach die Notwendigkeit, Käufer dafür zu suchen und dann das Geld in die Stiftung einzubringen. Dafür habe ich mich dann entschieden.
Und damit haben Sie dann, Sie haben es vorhin kurz gesagt, mit diesem Museum etwas zurückgegeben, was Sie selbst nicht bekommen hatten. Das heißt, in Ihrer Kindheit hat Kunst keine Rolle gespielt?
Nein, ich bin nach dem Krieg groß geworden. Kunst war bei uns zu Hause eher brotlose Kunst. Und ich habe ja Realschule besucht, da war auch kein Platz für Kunst. Wir hatten zwar Kunstunterricht, aber ja.
Sie wollen auch jetzt, sagen Sie, gerade Kinder und Jugendliche frühzeitig an Kunst heranführen. Warum finden Sie das wichtig? Ist das auch dieser Grund?
Das hat eher was mit unternehmerischer Erfahrung zu tun. Wenn Sie ein Unternehmen haben und haben 100 Leute und davon ist einer kreativ oder zwei kreativ, haben Sie Glück. Ganz abgesehen davon, dass Sie auch nicht mehr vertragen können. Aber Sie brauchen kreative Menschen. Wir wollen dazu beitragen.
Und Wie machen Sie das im Museum? Ich stelle mir vor, gerade abstrakte Kunst ist ja vielleicht den Jungen gar nicht so leicht zu vermitteln.
Im Gegenteil. Wenn Sie erleben, was morgens dort los ist, was morgens dort abgeht, dann werden Sie sehr überrascht sein. Also was passiert ist, die Vormittage sind für Schulklassen geöffnet. Wir haben in der Regel zwischen 3 und 4 Schulklassen jeden Tag da. Wir haben 2 Pädagogen, die gehen mit den Kindern durch die Räume, die sehen sich Kunst an. Und da merkt man schon, welche Kunst für welche Kinder, welches Bild für welchem Kind am besten gefällt. Und dann geht man anschließend in einen Raum, den wir speziell dafür entwickelt haben. Sie können dort über Touchscreens Farbe erzeugen, Figuren erzeugen. Das heißt, Sie können Ihr eigenes abstraktes Bild dort malen. Immer im Hinterkopf das, was Sie vielleicht auch gerade gesehen haben. Und das entsteht auf dem Bildschirm und Sie können es dann anschließend, wenn Sie möchten, der Oma per WhatsApp schicken. Das heißt, für Kinder ist das ein Traum, denn wo kann man Bilder malen, ohne dass man überhaupt einen Pinsel in die Hand nehmen muss? Und das macht sehr viel Spaß. Und wenn man oft hört, das ist eine Kunst, ja, das könnte mein Sohn auch, das höre ich sehr oft, dann würde ich behaupten, ja, ich glaube, der Sohn könnte es, der Vater wahrscheinlich nicht. Und das erleben wir jeden Tag und das macht so viel Spaß.
Herr Ernst, ich bin noch nicht in Wiesbaden gewesen, aber ich freue mich drauf, das mal zu besuchen.
Dann wird es Zeit. Ihnen, Sie sind jederzeit herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und danke für das Gespräch.
Danke, gern geschehen. Vielen Dank.